HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Uns fehlen die Worte über das Verschwinden von Sprachen.
Man könnte auch sagen, ist jetzt bald Schluss mit dem Gebabbel. Dialekte werden in Deutschland immer weniger gesprochen. Vor allem die jüngere Generation beherrscht das hessische Platt nur noch selten. Und das Interesse an dem Kulturgut scheint dennoch gewachsen zu sein. So erforschen zum Beispiel Sprachwissenschaftler am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg systematisch die hessischen Dialekte. Und daraus ist dann unter anderem eine digitale Karte von Hessen entstanden, auf der man sich die unterschiedlichen Dialekte als Tonaufnahmen anhören kann.
Die Fäuste tun mir ganz weh. Ich glaube, schon sie durchgelaufen.
Die Füße tun mir sehr weh. Ich glaube, ich habe sie durchgelaufen. Dieses Hörbeispiel stammt von einem Dialekt-Muttersprachler aus Büdingen im Wetteraukreis. Zum Vergleich hier mal die Variante aus Homberg-Efze aus Nordhessen.
Die Füße tun mir weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.
Der Sprachwissenschaftler und Uniprofessor Jürgen Erich Schmidt lächelt, wenn er die verschiedenen Dialekte auf der Online-Karte der Seite regionalsprache.de anklickt. Zusammen mit Studenten hat er die interaktive Karte erstellt. Dazu wurden in 18 Orten in Hessen verschiedene Altersgruppen gebeten, Sätze auf Platt einzusprechen oder umgekehrt ins Hochdeutsche zu übersetzen. Das Ganze kann man sich jetzt online anhören. Mit dem Ziel, die Dialekte zu digitalisieren und somit zu bewahren, sagt Jürgen Schmidt. Denn Dialekte sterben immer mehr aus.
In den 60er Jahren hatten wir eine fatale Sache in der Schule. Die Lehrer haben den Eltern gesagt, sprecht mit euren Kindern Hochdeutsch. Dialekt ist ein Bildungshindernis.
Das hatte zur Folge, dass die Älteren den Dialekt nicht mehr an ihre Kinder weitergegeben haben, sagt der Sprachwissenschaftler.
Eltern und Großeltern saßen zusammen und sitzen vielleicht noch zusammen und sprechen Dialekt. Dann kommen Kinder rein und sofort wechselt man dann ins Hochdeutsche, um Gottes Willen die Kinder vor dem Dialekt zu bewahren, mit fatalen Folgen.
Jürgen Schmidt sagt wörtlich, es ist eine Schande, dass dieses deutsche Kulturgut kaum noch weitergegeben wird. Seine Aussage hat auch einen Grund. Schmidt hat in wissenschaftlichen Tests nachgewiesen, dass Kinder, die Dialekt und Hochdeutsch sprechen, viel besser mit Sprache umgehen können, weil ihr Sprachverarbeitungszentrum im Gehirn viel besser ausgebildet ist. Dadurch könnten die Kinder dann zum Beispiel leichter Fremdsprachen lernen, weil die Satzgebilde ähnlich klingen. Auch Lars Vorberger hat an dem Projekt regionalsprache.de mitgewirkt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter liebt die Vielfalt der hessischen Dialekte und sagt, es lohnt sich, sie weiter zu pflegen.
In Zeiten der Globalisierung wird ja doch Heimat oder das, was nahe bei einem ist, irgendwie dann doch immer wichtiger. Ich glaube, in dem Zuge ist es dann auch so, dass Dialekte, ich will halt doch vielleicht deutlich machen, dass ich aus Hessen bin oder so, oder bin stolz dann auch drauf, und das macht man dann eben auch sprachlich deutlich. Und ich glaube, deswegen ist es einfach ein wichtiger Teil einfach unseres alltäglichen Lebens, bei denen es dann durchaus auch zu bewahren gilt.
Lars Vorberger ist der Meinung, auch wenn Dialekte deutschlandweit immer mehr zurückgehen, sind sie in Hessen noch ziemlich lebendig.
Wir haben Regionen, wo der Dialekt noch gesprochen wird. Also wenn Sie in Vogelsberg gehen, dann finden Sie auch noch Sprecher in den 20er Jahren, die tatsächlich noch aktiv Dialekt sprechen. So, oder auch hier im Marburger Hinterland. Also es gibt Regionen, wo in Hessen noch Dialekt gesprochen wird. Im Süden, ich sag mal im Rhein-Main-Gebiet, da ist es so, da wird jetzt nicht mehr der ganz alte tiefe Dialekt gesprochen, aber wir nennen das dann Regiolekt, also das ist dann im ganzen Rhein-Main-Gebiet eben eine großräumig verbreitete Form, wo man noch deutlich hört, sage ich immer, wo man herkommt.
Hessische Dialekte, nach Gebieten geordnet, das erledigen die Sprachwissenschaftler am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg. Und Anna Spieß hat darüber berichtet, weil das heute das Thema ist. Uns fehlen die Worte über das Verschwinden von Sprachen. Insgesamt gibt es derzeit, zumindest weltweit, noch rund 7000 Sprachen, aber fast die Hälfte davon werden wir bald nicht mehr hören können, denn die sind bedroht. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, hatte die UNESCO das Jahr 2019 zum Jahr der indigenen Sprachen erklärt. Auch in Deutschland gibt es Sprachen, die ernsthaft bedroht sind, zum Beispiel Nordfriesisch oder Sorbisch. Professor Nikolaus Himmelmann ist Sprachwissenschaftler an der Universität in Köln, außerdem auch Vorsitzender der Gesellschaft für bedrohte Sprachen. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Herr Professor Himmelmann, die Sprache verändert sich. Dass sie sich verändert und verschwindet, ist doch eigentlich Lauf der Welt. Warum also ist das schlimm?
Das ist in der Tat Lauf der Welt. Keine Sprache ist stabil. Wenn eine Sprache stabil ist, dann ist sie eigentlich tot, in dem Sinne, dass sie nur noch in einer ganz fixierten Form verwendet wird. Das gilt zum Beispiel für das Sanskrit, was heute nur noch von Brahmanen für rituelle Zwecke verwendet wird und sich nicht oder kaum verändert. Aber lebendige Sprachen verändern sich natürlich. Was sich verändert hat, ist das Tempo, in dem diese Dinge passieren.
Hat das damit zu tun, dass das Leben insgesamt schneller geworden ist, dass die Geschwindigkeit in unserem Leben eine sehr wichtige Rolle einnimmt?
Das ist vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber es hat sicherlich was damit zu tun, dass die Welt sich anders organisiert. Das ist dieses Stichwort Globalisierung, dass Dinge zusammenwachsen, dass wir überall heutzutage Nationalstaaten haben, die kulturelle und sprachliche Interessen haben, in dem Sinne, dass da eine Nationalsprache gepflegt wird, dass aber auch einzelne Gemeinschaften entscheiden, dass es für sie wichtiger ist, die Regionalsprache zu sprechen und nicht ihre alte Dorfsprache. Solche Entscheidungen stecken dahinter, wobei Sprachen verschwinden, um das auch nochmal deutlich zu sagen, bedeutet eben, dass eine Sprachgemeinschaft nicht mehr eine überkommene Sprache verwendet, sondern sich für eine zweite oder dritte Sprache entscheidet, die auch immer schon verwendet wird, aber eben jetzt die alte eingesessene Sprache dann aufgegeben wird.
Lassen Sie uns mal konkret werden. Sie sind Sprachwissenschaftler und ich weiß, Sie dokumentieren bedrohte Sprachen in Indonesien.
Ja.
Kann das denn wirklich helfen, eine Sprache vor dem Aussterben zu retten, wenn man sie dokumentiert?
Nur in dem übertragenen Sinne, dass wir ein Dokument haben und dann auch in 100 Jahren noch wissen können, was da wie gesprochen wurde. Aber das ist zu unterscheiden, die Dokumentation vom Spracherhalt. Und der Spracherhalt, das muss man ganz klar sagen, das ist eine Entscheidung einer Sprachgemeinschaft oder auch einer Familie.
Ich persönlich habe das auch mitbekommen, wie wahrscheinlich viele in meiner Generation, deren Eltern sind noch mit einem Platt aufgewachsen. Gerade hier in Hessen gab es viele Dialekte.
Ja.
Wahrscheinlich sind es auch häufig eher Dialekte als komplette Sprachen, die da verloren gehen. Meine Eltern haben dann gesagt, musst du nicht lernen. Und in der Schule hat man mir auch gesagt, musst du nicht wissen. Hochdeutsch ist angesagt und ich habe das aber auch nie vermisst.
Das kommt drauf an. Also was wir in deutschsprachigen oder auch in der europäischen Raum gesehen haben, ist eben dieses Verschwinden der Dialekte zugunsten von, man nennt das Regionalsprachen. Ja, also wenn jemand heutzutage Bayerisch sagt oder Rheinisch oder Kölsch, dann ist im Prinzip die Art, wie man Standarddeutsch in einem regionalen Kontext verwendet, gemeint. Und diese lokaleren Sprachen sind ausgestorben, also die Dialekte, wie Sie das nennen. Hm? In vielen anderen Ecken der Welt ist es aber tatsächlich eher schon so, dass das, was eben ein hessischer Dorfdialekt war, das ist eigentlich auch eine Sprache, die sehr wenig mit der Nachbarsprache zu tun hat. Ja, also das ist schon das Verschwinden von Spanisch und Russisch zum Beispiel.
Aber was müsste jetzt geschehen, um das Sterben dieser Sprachen aufzuhalten?
Da müsste geschehen, dass die Sprachgemeinschaften, wo das akut ist, wo also ein Sprachwechsel zu einer anderen Sprache stattfindet, dass sich die Sprachgemeinschaften überlegen bzw. auch darin unterstützt werden, ihre eigenen sprachlichen Varietäten zu erhalten aus dem Interesse heraus. Sie haben eben auf ihre eigene Jugend verwiesen. Brauchen natürlich den hessischen Dialekt nicht, um sich verständlich zu machen oder in Deutschland zu kommunizieren, aber sie brauchen ihn gegebenenfalls, um sich lokal zu verankern und eine lokale Identität aufzubauen.
Das heißt, wenn die Menschen darauf nicht achten, werden wir alle irgendwann nur noch Englisch und Chinesisch sprechen.
Ja, so dramatisch wird es nicht werden. Also die Chancen für sicherlich 200-300 von den größeren Sprachen sind eigentlich ganz gut. Und es wird auch nie so sein, dass es so einen kompletten Einheitsbrei gibt, sondern wir beobachten ja auch gleichzeitig eine Ausdifferenzierung dieser größeren Sprachen. Also wenn Sie das Englische heutzutage angucken, dann gibt es Dutzende von Varietäten, das neuseeländische Englisch, das indische Englisch, das nigerianische Englisch. Die sind kaum miteinander, können die Leute direkt darin kommunizieren. Man kann dann immer wieder auf so eine Art allgemein, universales oder internationales Englisch zurückgreifen. Ja, aber wenn Sie einen nigerianischen Englischsprecher und eine indische Englischsprecherin zusammensetzen, die können sich in ihren lokalen Varietäten nicht direkt unterhalten.
Wird es denn Deutsch in 500 Jahren noch geben?
Ich gehe mal davon aus, ja, würde ich, es sei denn, es gibt einen dramatischen ökonomischen, politischen Wandel. Solange es eben eine funktionierende politisch-ökonomische Einheit im deutschsprachigen Raum gibt, wird es auch dazu eine Sprache geben.
Davon gehen wir also jetzt erstmal aus. Wenn die Wörter sich verändern und unsere Kommunikation sich wandelt, ich habe darüber gesprochen mit Professor Nikolaus Himmelmann, Sprachwissenschaftler an der Uni in Köln.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Uns fehlen die Worte. Über das Verschwinden von Sprachen.
Wenn ich es überschlage, ist es nicht verkehrt, wenn ich sage, weltweit gibt es 7000 Sprachen, die auch gesprochen werden. Ein Drittel davon ist aber vom Aussterben bedroht, weil es wenig oder keine Muttersprachler mehr gibt. Ein Beispiel für eine Sprache und das dazugehörige Volk beispielsweise sind die oder ist Kwe. Das ist ein altes Volk, das im Norden Namibias lebt und mit den Veränderungen unserer Zeit zu kämpfen hat.
Bamba, Titadius, Chedau, Babata National Park, Katikwate, Tiahia, Frankfurt, Germany, Kati.
Heißt übersetzt?
Hallo, ich bin Tadeusz Chedau. Ich bin aus dem Babata Nationalpark nach Frankfurt in Deutschland gekommen, wo ich jetzt bin.
Tadeusz Chedau ist das Oberhaupt der Kwe-Gemeinschaft im Babata Nationalpark im Norden von Namibia, einem Volk von Jägern und Sammlern, und sie sprechen Kwedam, eine Sprache, die sich besonders über Klick- und Schnalzlaute definiert. Alles Laute, die in der Mundhöhle erzeugt werden und Wörtern verschiedene Bedeutungen geben. Etwa 7000 Kwedam-Sprecher haben in Namibia ihre Heimat, sagt die Afrikanistin Gertrud Boden von der Frankfurter Goethe-Universität.
Man weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie viele Kwe noch in Angola leben oder in Sambia. Und inzwischen gibt es auch welche, die in Südafrika leben, die sind dahin umgesiedelt worden.
Boden kümmert sich an der Uni um die Aufarbeitung des Oswin-Köhler-Archivs, das hier in Frankfurt lagert. Das Archiv des Afrika-Experten beinhaltet Dokumente zur Kultur der Kwe und die Aufarbeitung ist wichtig, denn Kwedam ist eine bedrohte Sprache. Gertrud Boden.
Ich erlebe es schon noch so, viele kleine Kinder lernen das halt zu Hause, aber wenn sie in die Schule gehen, dann werden sie halt dazu gezwungen, eigentlich in einer anderen Sprache zu lernen und zu sprechen.
Statt Kwedam lernen die Kinder in der Schule Afrikaans, die Amtssprache Südafrikas, oder Timbukushu, eine Bantu-Sprache, die eher in Botswana gesprochen wird.
Es gibt halt keine ausgebildeten Lehrer, die Kwe sprechen, und es gibt noch nicht ausreichende Schulmaterialien, die entwickelt worden sind.
Und das ist nur eines der Probleme, mit denen die Kwe zu kämpfen haben. Als Ansässige des Babwata Nationalparks ist ihnen die Jagd untersagt. Auch frei bewegen und sammeln können sie sich nur bedingt, müssen sogar um ihr Leben fürchten und um den Verlust ihrer Identität. Oswin Köhler, der bis Anfang der 1990er Jahre die Kwe mehrfach aufsuchte und erforschte, hat mit seinem Nachlass ein Stück dieser Identität dokumentiert. Tadeusz Chedau.
Die Sprache, die Oswin Köhler aufgenommen und niedergeschrieben hat, war reines Kwe, nicht vermischt mit anderen Sprachen. Ich bin so überrascht und glücklich, das zu hören. Außerdem die Aufzeichnung zu haben, sie daheim hören zu lassen und wieder in unsere Sprache aufzunehmen, dass sie wieder ursprünglich wird.
Keep back in our language, which is straight.
Ein paar vor allem der sprachlichen Dokumente aus der Sammlung digitalisiert und als Kopie nimmt der Muttersprachler Tadeusz Chedau mit in seine Heimat nach Namibia, um sie seinem Volk vorzuführen. Doch das reicht bei weitem nicht, um Kwe als Sprache zu retten. Sprachforschung müsste eigentlich vor Ort stattfinden, findet auch Gertrud Boden.
Wir hoffen halt auf dieses Kulturzentrum, das vielleicht die KfW tatsächlich da baut, weil dann hätten wir halt eine Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Da könnte dann zum Beispiel auch so ein kleines Forschungszentrum entstehen, wo die Kwe ihre eigenen historischen Dokumente recherchieren können.
Doch bis das Kulturzentrum errichtet ist und die Kwe ihr sprachliches und kulturelles Erbe zurückbekommen und selber bearbeiten können, wird wohl noch viel Zeit vergehen. Zeit, die eine vom Aussterben bedrohte Sprache nicht hat. Und stirbt die Sprache, stirbt die Kultur.
Aussterbende Sprachen. Saskia Klingelschmidt hat über Kwe berichtet. Eine Sprache, die einem alten Volk, das im Norden Namibias lebt, eigentlich gehört und die aber jetzt vom Aussterben bedroht ist. Das ist das Thema. Uns fehlen die Worte über das Verschwinden von Sprachen. Tatsächlich verschwindet zum Beispiel auch Sorbisch oder Friesisch in Deutschland, aber auch die Dialekte werden weniger. Seit den 60er Jahren waren eben viele überzeugt davon, Hochdeutsch ist besser. In vielen Regionen Hessens verstehen und sprechen nur noch Menschen, die älter als 50 sind, die alten Dialekte. In Frankfurt aber gibt's eine Renaissance, und zwar auf der Bühne. Am 24. Januar wird ein neues Theater eröffnet, die Fliegende Volksbühne von Michael Quast. Bisher war die immer an wechselnden Spielstätten. Jetzt zieht sie in den renovierten Kantatersaal direkt neben dem Goethehaus. Und ich habe mit Rainer Dachsel darüber gesprochen. Er ist nämlich Theaterautor und hat viele dieser zeitgenössischen Mundartstücke verfasst. Gefragt habe ich ihn, Rainer, in den vergangenen 50 Jahren sind viele hessische Dialekte verschwunden. Ihr nutzt das Frankfurterisch jetzt im Theater. Ist der Dialekt also wieder modern?
Er war nie wirklich unmodern, aber er war lange Zeit verpönt als Sprache der Bauern oder niederen Schichten. Und dann hat man den Kindern, die noch Mundart konnten und richtig platt, das halt abgewöhnt. Und jetzt kommt er quasi durch die Hintertür, durch die Kunst wieder rein. Denn auf der Bühne ist er unglaublich beliebt gewesen die ganze Zeit.
Die fliegende Volksbühne, so nennt sich das, führt viele Stücke in Mundart auf. In der Vergangenheit vor allem beim Festival Barock am Main. Das findet immer im Frankfurter Stadtteil Höchst statt. Dafür hast du auch mehrere Stücke schon bearbeitet, ins Hessische übertragen, vor allem von Molière. Warum funktioniert das mit dem Dialekt viel besser als mit dem Hochdeutschen?
Die Mundart hat ganz viele Töne, gerade emotionale Töne, die die Hochsprache nur ganz schwer auf der Bühne rüberkriegt. Das ist dann einfach, das fängt schon an bei diesen ganz bekannten Schimpfworten, Hanebambel und Labbeduddel. Das sind halt nicht nur Worte, sondern da sieht man dann gleich so eine läppische Person vor sich oder man sieht eben so jemanden, der über seine eigenen Füße fällt. Und so geht es weiter. Und so eine sehr witzige, prägnante Sprache, die kann man einfach in der Mundart besser übersetzen, beziehungsweise dann auch wieder eigene Sachen dichten, so im Geiste des Originals. Mhm. Da ist die Mundart unglaublich lebendig und wirkt auch gut.
Obwohl es diesen Dialekt, den du da benutzt, eigentlich so gar nicht mehr gibt. Also gerade in Frankfurt spricht ja nur eine ganz kleine Minderheit vielleicht wirklich das echte Frankfurterisch. Ist das vielleicht auch deswegen so attraktiv, weil wir Exoten beim Aussterben zugucken?
Ja, es ist auf jeden Fall Sehnsucht bei vielen dabei, das weiß ich auch. Die sagen dann, ach, das ist aber schön und da hört man nochmal so und das Wort habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Das ist nicht die Hauptsache, aber natürlich geht's da auch drum. Und Aussterben ist, was ausstirbt, ist dieses alte Frankfurter Bürgerhessisch. Mhm. Das war ja ein richtiger und zwar überhaupt kein proletarischer Dialekt, sondern das haben eben bis in die Spitzen der Gesellschaft hatten alle, so wie heute noch in München oder in Österreich oder in der Schweiz, hatten alle einen mundartlichen Einschlag, die von hier waren. Mhm. Und da ist Sehnsucht dabei, denn das stirbt in der Tat aus. Da gibt's nur noch wenige. Es entwickelt sich was Neues natürlich, jetzt das berühmte RMV Hessisch, benannt nach dem Verkehrsverbund. Das ist so eine Mischsprache aus allem, was da so aus dem Rottgau, aus dem Taunus, aus der Wetterau zusammenkommt, geprägt durchs Fernsehen, Badesalz, Hörfunk und so. Also das lebt noch weiter, aber diese alten, sehr speziellen Mundarten, die sind nicht mehr im Gebrauch oder kaum noch.
Also ich kenne sie auch nicht, aber ich bin auch kein Frankfurter. Was mich allerdings wundert, du ja auch nicht. Also die Mundart ist nicht diese Mundart jedenfalls, ist nicht deine Muttersprache. Braucht der hessische Dialekt also Zugereiste, um letztlich zu überleben?
Ja, und zwar deswegen, weil das ganze Land voll ist mit solchen Leuten wie mir. Also zwei Eltern aus dem Rest der Welt, die überhaupt keine hessische Vergangenheit haben, aber wie viele andere nach dem Krieg bis in die 60er Jahre zum Arbeiten in dieses Gebiet hergekommen sind. Und natürlich, wenn jetzt alle Leute, die keine Urhessen sind, das ignorieren würden, dann wäre es in der Tat nur noch so eine Minderheitensache. Aber jemand wie ich war begeistert von meinen richtig platt babbelnden, schwätzenden Mitschülern, habe das gelernt von denen und ja, und habe dann irgendwann auch angefangen selber zu schreiben im Dialekt und es ist gar nicht untypisch. Friedrich Stolze, der berühmte Frankfurter Heimatdichter, hat einen Vater gehabt, der aus Kassel kam und der überhaupt kein Hessisch gebabbelt hat, aber der hat sich das hier von einem Onkel beibringen lassen und war dann danach der größte patriotische Heimatdichter. Also so muss es sein.
Es klingt zumindest für mich jetzt schon mal sehr überzeugend, aber bist du da auch anerkannt als authentischer Dialektsprecher?
Naja, das ist ja nicht so wie in so einem Verein, wo man quasi rausgeschmissen wird. Also Gott sei Dank eben nicht. Ich glaube, dass es einfach ein großer Respekt ist unter allen Leuten, die sowas machen. Und da guckt man sich da nicht so, klar, man kann mal hintenrum, oh, das Wort, das ist aber nicht richtig verwendet. Mir habe früher in Dänisch haben ganz anders gesagt und so. Solche Diskussionen gibt's bei uns im Theater auch. Aber so, dass man sagt, nee, also wir lassen niemanden ran, der hier nicht in 20 Generationen ansässig ist, das habe ich noch nie gehört.
Dachsel und Hessisch geht also. Und zu den ersten Stücken in diesem neuen Theater Haus gehört ja auch ein Programm, in dem geht es um einen Verein zur Rettung des Frankfurter Dialektes. Mhm. Freiheit vor Mundart e.V. habe ich jetzt mal halbwegs hochdeutsch ausgesprochen. Mhm. Braucht der hessische Dialekt vielleicht trotzdem in Realität auch so einen Verein?
Ja, mal schauen, vielleicht, es wäre gar nicht schlecht, sowas zu machen, was es anderswo gibt, dass man zum Beispiel in Schulen einfach Mundartstücke oder diese Mundartdialoge, dass man das zumindest mal einfüttert. Denn man sieht so im Internet, dass Mundart-Comedy durchaus ankommt, also auch bei ganz Jungen. Das ist die Frage, ob die den Dialekt noch verwenden. Und wenn man da mal so dezent, also man muss es ja nicht so dick machen, dass es Schulfach wird, zum Beispiel im Plattdeutschen, da gibt's sowas ja. Ja, das sind, die sind noch viel, sagen wir mal, bewusster, denn fördern die den Erhalt ihrer Mundart. Aber ich sag mal, sich drum kümmern und zu schauen, wie die Mundart lebendig bleiben kann, also zumindest, dass es den Schülern mal angeboten wird, das könnte man schon machen. Ansonsten ist es, was wir da machen, teilweise Mundarttheater, teilweise nicht. Und ich habe halt ab Februar gibt's jetzt Herz geh uff. Das ist so eine Art Revue, wo dieser Verein eine Rolle spielt. Zum einen führen wir da tatsächlich wunderbare, lustige Stücke in Mundart vor, auch ältere. Und zum anderen machen wir uns auch ein bisschen lustig über dieses allzu steife Traditionsgehabe, wo man dann immer gleich denkt, oh Gott, wir sterben aus, weil eben das nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Also das ist so eine Mischung, auf eine lockere Art und auf eine hoffentlich witzige, mit der Mundart umzugehen.
Im Theater kommt Dialekt also an, ganz besonders zu hören ab dem 24. Januar im renovierten Kantatesaal in Frankfurt, unter anderem mit Stücken, die Rainer Dachselt geschrieben hat.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Uns fehlen die Worte. Über das Verschwinden von Sprachen.
Dieses Jahr war das internationale Jahr der indigenen Sprachen. Da geht es um aussterbende Sprachen und darum, wie man sie am Leben halten kann. Massiv ist das Problem vor allem in Ländern, wo auch durch das Unterdrücken von Sprachen Assimilierungspolitik betrieben wird. Also in China beispielsweise, in Indien, aber auch in Russland. Und in Europa, da gibt's auch Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind. Dazu gehört beispielsweise das Aranesische. Das ist eine Sprache, die in einem einzigen Pyrenäental gesprochen wird. Das Aranesische ist sogar offizielle Amtssprache in Katalonien. Allerdings beherrschen nicht mal mehr 2000 Menschen diese Sprache.
Saftig grüne Weiten. Die Sonne scheint vom blauen Himmel, in der Ferne knapp 3000 Meter hohe Berge, deren Spitzen noch schneebedeckt sind. Wer im Val d'Aran steht, könnte meinen, in den Alpen zu sein. Wäre da nicht das Spanisch, das die meisten Touristen hier sprechen, und vor allem die spezielle Sprache der Bewohner. Heute ist ein schöner Tag, sagt Monika auf Aranesisch, als sie in eine der Bäckereien von Vielha kommt, dem Hauptort des Tals. Sie spricht die Sprache fast immer, mit Familie, Freunden und auf der Arbeit. Das ist ein Kulturschatz für die Menschen hier, eine eigene Sprache zu haben. Diesen Schatz sollten wir schützen. Bäcker José mag es, wenn seine Kunden ihn auf Aranesisch begrüßen. Aber das sei natürlich keine Pflicht, sagt er. Ich spreche mit allen Leuten aus dem Tal Aranesisch. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist eigentlich eine Unterart des Okzitanischen. Eine romanische Sprache, die vor allem im südlichen Drittel Frankreichs gesprochen wird, an das Val d'Aran grenzt. Katalonien ist die einzige Region, in der eine Form des Okzitanischen den Status einer Amtssprache hat, nämlich das Aranesische. Doch nur rund 1700 Bewohner des Val d'Aran sprechen die Sprache im täglichen Leben. Vor 10 Jahren waren es noch 2300. Josep Sanz, der Präsident des Instituts für Aranesische Studien in Vielha, macht für diese Entwicklung die Einwanderung mitverantwortlich. Tausende Menschen sind in den vergangenen Jahren zugezogen, weil es viele Arbeitsplätze im Tourismus gibt. All diese Migranten kommen aus südamerikanischen Ländern, aus Rumänien oder den Maghreb-Staaten. Klar, sie sprechen andere Sprachen. Eine kleine Bevölkerungsgruppe, wie wir es sind, kommt mit unserer Sprache natürlich nicht gegen mehrere tausend Zugezogene an. Die Region Katalonien versucht, das Aranesische zu fördern. Sie hat zum Beispiel gesetzlich festgelegt, dass die Bewohner des Val d'Aran auch Rundfunk und Fernsehen in ihrer Sprache bekommen. TV3, der Regionalsender Kataloniens, hat ein Studio im Hauptort Vielha, Catalunya Radio ebenfalls. Im Tal täglich interessante Themen aufzuspüren, ist für Reporter gar nicht so einfach, sagt Fernsehjournalistin Jovita Ané. Es ist ein sehr kleines Gebiet und die Leute, die wir interviewen, sind immer dieselben. Politiker, Verantwortliche in der Verwaltung, gut, immerhin dort gibt es gerade ein paar neue Gesichter. Denn vor kurzem waren Kommunalwahlen in ganz Spanien und die haben im Val d'Aran Hauptort Vielha politisch einiges durcheinander gewirbelt. Aranesisch-Forscher Sanz hofft, dass sich in der Regionalpolitik Kataloniens in nächster Zeit nicht viel ändert. Denn das könnte Konsequenzen für den besonderen Status der Sprache haben. Wenn Politiker an die Macht kommen, die die Sprache nicht für schützenswert halten, ist sie wegen ihrer Schwäche zum Tode verurteilt. Ebenso, wenn sie nicht mehr in der Schule unterrichtet wird und die Medien die Berichterstattung auf Aranesisch einstellen würden. Doch all das ist im Moment nicht in Sicht. Die nächsten Wahlen in der Region Katalonien stehen erst Ende 2021 an.
Aranesisch, eine Sprache in einem Tal der Pyrenäen, die noch lebt. Die Frage ist nur, wie lange? Oliver Neuroth war im Val d'Arran unterwegs in der Heimat der Aranesen. Und er war deswegen dort, weil das das Thema ist. Uns fehlen die Worte über das Verschwinden von Sprachen.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.